Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, gratia plena.
Zip FM.
Das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zur ZIP-FM-Ausgabe vom 23. Januar 2013. Zusammengestellt und moderiert von Radio Unerhört Marburg. Am Mikrofon begrüßt euch Jochen. Hallo. Alle Jahre wieder berichten wir von der NATO-Sicherheitskonferenz. Das Aktionsbündnis gegen die NATO-Sicherheitskonferenz kommt in diesem Jahr zu Wort. Auch alle Jahre wieder kommt der Wiener Akademikerball. In großen Prunk feiern sich rechte Burschenschaften in Wien. Auch hier regt sich reger Widerstand. Neu ist die Anhörung der Quartera vor dem Europäischen Parlament. Der Verein setzt sich für die Rechte der Lesbian, Gay, Bi, Trans Community in Russland und Deutschland ein. Am 1. Februar werden wieder Tausende gegen die jährlich stattfindende Sicherheitskonferenz im Hotel Bayerischer Hof auf die Straße gehen und gegen die dort anwesenden Eliten aus Politik, Militär und Wirtschaft und insbesondere gegen die Militärpolitik Deutschlands und der NATO protestieren. Am Mittwoch fand eine Pressekonferenz statt, auf der Wolfgang Ischinger, der die Sicherheitskonferenz seit einigen Jahren leitet, die Veranstaltungstage und Themen der diesjährigen Sicherheitskonferenz vorstellte. Was dort zur Sprache kam, dazu nun mehr von Walter Listel vom Aktionsbündnis gegen die NATO-Sicherheitskonferenz. Ihr hört einen Beitrag von Lora München.
Herr Ischinger hat auf die Besonderheiten dieser Sicherheitskonferenz hingewiesen. Es ist ja ein makabres Jubiläum, das ist die 50. wenn man die Vorgängerkonferenzen, Münchner Wehrkundetagungen dazu zählt. Er hat vor allem darauf hingewiesen, dass das zentrale und Hauptthema dieser Konferenz sein wird, mit Waffen Frieden schaffen. Eine ungeheuerliche Losung, was bei so einer Orientierung rauskommt, ist unter anderem derzeit in Syrien zu besichtigen. Er hat den Sicherheitsbegriff Deutschland dahingehend definiert, dass er sagt, selbst entfernte Konflikte wie zwischen Japan und China betreffen uns in unmittelbarer Weise als Exportnation. Eingeladen sind unter anderem die neue Verteidigungsministerin, Frau von der Leyen. Herr Gauck wird seine erste grundsätzliche Rede zu diesem Thema halten. Es sind 20 Regierungschefs eingeladen und haben ihre Teilnahme zugesagt, 5 EU-Kommissare. Unter anderem auch eingeladen aus USA Vizepräsident Kerry und Hagel, der Verteidigungsminister. Interessant auch die Aussage von Herrn Ischinger. Der NSA-Chef sei ebenfalls eingeladen, aber er würde ihm raten, nicht zu kommen, weil sonst zu befürchten wäre, dass dasselbe passiert wie soeben in seiner Pressekonferenz, wo etwa 6 oder 7 Kriegsgegner und Aktivisten der Friedensinitiativen Schilder hochgehalten haben, wo sie das Anliegen zum Ausdruck gebracht haben, mit Waffen ist eben kein Frieden zu schaffen.
Ja, Frieden schaffen mit Waffen, da stellt sich mir schon die Frage, wie ernst er das meint, wenn man jetzt auf die letzten Konflikte oder auf die letzten Kriege schaut, die die NATO mitgemacht hat oder betrieben hat, dann fällt mir Afghanistan ein, Irak, Libyen, Syrien, Mali, Zentralafrika, nicht unbedingt die NATO, aber da die Franzosen federführend. Wo ist denn da der Friede geblieben?
Das ist eigentlich das zentrale Anliegen der Menschen, die am 1. Februar auf die Straße gehen werden. Die Losung, mit Waffen Frieden schaffen, führt geradewegs in die Katastrophen, die wir derzeit weltweit erleben. Mit Waffen ist kein Frieden zu schaffen, da kann man allenfalls viel Geld verdienen, einen Haufen Menschen umbringen. Aber Frieden schaffen geht nur international, wenn es gerechter zugeht in der Welt, wenn man endlich Abschied nimmt von diesen überkommenen militärischen Strukturen und Begriffen. Nur dann gibt es überhaupt eine Chance für eine friedliche Welt. Alle Kriege, die wir derzeit erleben, sind die Ausgeburt eines solchen Denkens, dass man mit Waffen Frieden schaffen könnte. Dagegen wehren wir uns von der Friedensbewegung und werden am 1. Februar auf die Straße gehen.
Genau. Die Friedens- und Antikriegsbewegung macht ja in den nächsten 12 Tagen, sage ich mal, eine ganze Reihe von spannenden und interessanten Veranstaltungen und auch Demonstrationen. Aber bevor wir vielleicht dahin kommen, welche Schwerpunkte habt ihr euch denn dieses Jahr gesetzt? Auf was werdet ihr ganz im Speziellen hinweisen?
Wir werden im Speziellen darauf hinweisen, dass die Kriege, die derzeit stattfinden, aus diesem Gedanken heraus entspringen, dass man mit Waffen keinen Frieden schaffen kann. Ein zweites wichtiges Thema wird für uns sein, die Absenkung der Hemmschwelle, Krieg zu führen durch Kampfdrohnen. Die Bundeswehr ist derzeit dabei, Kampfdrohnen anzuschaffen, behauptet zunächst unbewaffnete, aber das ist die Vorstufe für diesen Krieg, für das Morden mit Joystick. Und ein Thema wird natürlich auch für uns sein, der ganze Bereich der Flüchtlingsproblematik, weil immer mehr Menschen durch Kriege, durch Umweltzerstörung, durch ungleichen Handel gezwungen werden, ihre Heimat zu verlassen, hierher kommen und hier Asyl oder ein sicheres Leben anstreben und im Grunde genommen nicht nur verfolgt werden, sondern man kann das wirklich so nennen, zu Hunderten und zu Tausenden im Mittelmeer versenkt werden, ermordet werden. Das wird ein weiteres Thema für uns sein bei dieser Demonstration am 1. Februar.
Vielleicht können wir noch so einen kleinen Überblick machen, welche Veranstaltungen und Protestaktionen denn so jetzt bis zum 2. Februar, bis zum Ende der Sicherheitskonferenz im Bayerischen Hof stattfinden werden.
Also das Wichtigste ist für uns natürlich die große Demonstration am 1. Februar, am Samstag, den 1. Februar ab 13 Uhr auf dem Marienplatz. Dazu aufgerufen haben etwa 80 Organisationen und über 100 Einzelpersonen. Es wird eine Demonstration geben, die den Kundgebungsort der Sicherheitskonferenz praktisch umkreisen wird. Und parallel zur Demonstration wird durch die Fußgängerzone und durch die Theatinerstraße eine sogenannte Picketline geben mit Figuren und Transparenten, wo die Menschen aufmerksam gemacht werden auf unser Anliegen. Das nächstliegende ist am kommenden Freitag, das ist der 24. Januar, um 18 Uhr im DGB-Haus. Das Antikriegsforum, veranstaltet von der GEW Stadtverband München, dem Münchner Bündnis gegen Krieg und Rassismus und dem Münchner Friedensbündnis, dem Aktionsbündnis gegen die NATO-Sicherheitskonferenz, sprechen werden dort über imperiale Weltordnungskriege, Krieg gegen Flüchtlinge und Krieg um die Köpfe, unter anderem Peter Studzinski vom Kasseler Friedensratschlag, Ulla Jelpke, Mitglied des Bundestages, Christoph Marischka von der Informationsstelle Militarisierung. Das ist am Freitag, 24. Januar, kommenden Freitag um 18 Uhr im DGB-Haus. Und wichtig auch noch, am Freitag, den 31. Januar, beginnt das internationale Forum der Münchner Friedenskonferenz, unter anderem mit Mohsen Maserat, mit Bettina Gruber und anderen wichtigen Repräsentanten der internationalen Friedensbewegung. Es gibt sehr viele Materialien, wo man sich informieren kann, unter anderem auch abzuholen im Eine Welthaus. Dort liegen Plakate, Flugblätter, die auf das Aufhängen bzw. das Verteilen warten.
In Wien findet am Freitag, den 24.01., der Wiener Akademikerball statt. Traditionell treffen sich auf der von der FPÖ organisierten Veranstaltung Rechtsextreme aus ganz Europa. Auch Mitglieder der NPD und Pro Köln waren in den letzten Jahren vertreten. Dennoch darf der Ball weiterhin in einem der repräsentativsten Gebäude der Republik Österreich, der Wiener Hofburg, stattfinden. Proteste gegen die Veranstaltung versucht die Polizei schon im Vorfeld durch Platz- und Vermummungsverbote einzuschränken. Ihr hört einen Beitrag von Radio Orange Wien.
Also am Freitag findet ja der Wiener Akademikerball in der Hofburg in Wien statt. Wenn man das so hört und nicht viel mehr darüber weiß, dann hört sich Akademikerball jetzt erstmal irgendwie relativ harmlos an. Aber wer trifft sich denn da eigentlich am Freitag zum Tanzen in der Hofburg?
Ja, also der Wiener Akademikerball gilt als Neuauflage des seit 2012 aus der Hofburg geworfenen Ball des Wiener Kooperationsrings. Also der Wiener Kooperationsring, das ist ein Zusammenschluss von mehr als 20 deutschnationalen Burschenschaften, Korps und Landsmannschaften, die sich im politischen Spektrum von national-freiheitlich, deutsch-national bis offen neonazistisch und rechtsextrem bewegen, wie beispielsweise die Burschenschaft Olympia. Ja, und Burschenschaften in Österreich stehen allgemein für völkischen Rassismus, einen Deutschnationalismus, einen Antisemitismus und einen massiven Antifeminismus. Also Burschenschaften sind ja konstituiert als Männerbünde, das heißt, sie vollziehen den Ausschluss von Frauen, aber auch von nicht zertifikationsfähigen Männern, was dann in der antisemitischen Ideologie von Burschenschaften auch meistens dann Juden sind. Und es wird sich auch kein namhafter Ideologe des österreichischen Neonazismus finden, der nicht aus diesem korporierten Milieu stammt. Das heißt, Burschenschaften vollziehen in Österreich auch sowas wie eine Scharnierfunktion zwischen dem parlamentarischen Rechtsextremismus, wie zum Beispiel der FPÖ, und eben dem offenen Neonazismus der Straße. Zudem dient halt der WKR-Ball auch noch, der hat halt über Österreich raus noch eine Relevanz, weil es ein Vernetzungstreffen ist der europäischen Rechten. Also die FPÖ ist da ein zentraler Faktor in dieser Vernetzungsarbeit. Und es gab halt öfters schon, zum Beispiel wie 2008, im Vorfeld des WKR-Balls Treffen mit europäischen Rechtsparteien, die dann am Tanzparkett der Wiener Hofburg, dem repräsentativsten Gebäude der Österreichischen Republik, wo der Ball stattfindet, dann eben an diesem Tanzparkett dann seinen Ausklang gefunden hat.
Also da sind quasi sowohl Erzkonservative als auch irgendwie ja eher vielleicht rechtsliberale, nationalistische Politikerinnen und so weiter vertreten, sehe ich das richtig?
Genau, nicht nur das, sondern auch zu den Gästen zählen auch beispielsweise Leute von der NPD aus Deutschland, von ProKöln, aber auch von der Front National, dem Flams Belang oder zum Beispiel der russische Antisemit Alexander Dugin war auch zu Gast. Also es ist nicht nur rechtsliberal, sondern teilweise auch offen rechtsextrem Publikum dort.
Also wenn man das so hört, dann wirkt es so, als wenn es eigentlich eine relativ heterogene Veranstaltung ist und sich da irgendwie so alles versammelt, was in Europa aus irgendeiner Richtung rechts ist. Das passt ja vielleicht auch so ganz gut zu der momentanen Entwicklung, die man in ganz vielen europäischen Ländern sehen kann, dass sich eben rechte, rechtspopulistische Allianzen deutlich verstärken und da eben auch Rechte verschiedenster Couleur sich zusammentun, wo jetzt oftmals auch so die inhaltlichen Übereinstimmungen vielleicht gar nicht auf den ersten Blick so ersichtlich sind. Aber was eint denn diese momentan erstarkende Rechte? Oder also jetzt vielleicht auch in Bezug auf den WKR, aber auch insgesamt auf Entwicklungen, die man gerade in Europa sehen kann. Also was sind so Hauptthemen und Standpunkte, die da gemeinsam vertreten werden?
Das lässt sich allgemein schwer zusammenfassen, aber was man halt sagen kann, ist, dass die FPÖ eben versucht hat, weil die Europawahlen stehen ja an 2014 und die versuchen da eher moderatere, rechtsextreme bis rechtspopulistische Kräfte für eine gemeinsame Fraktion im Europäischen Parlament irgendwie aufzutreiben und versuchen auch, sich so im Zeichen eines geläuterten, moderneren, sich eher kulturalistischer geben, rassistischen, nationalistischen Parteien auch von Jobbik und NPD abzugrenzen. Aber ich glaube, was sie eint, ist halt eben ihr Rassismus, ihr teilweise auch Antisemitismus, ist halt unterschiedlich ausgeprägt in verschiedenen Ländern, bei den verschiedenen Parteien. Aber auch vor allem, also was halt bei der Europawahl eine wichtige Rolle spielt, eben so Brüssel als, bürokratische Institution, die irgendwie die europäischen Völker ausblutet und natürlich auch ein Sozialchauvinismus gegenüber Griechenland.
Ja, dann kommen wir vielleicht nochmal ein bisschen spezieller auf den WKR zu sprechen. Also da wird von unterschiedlichen Seiten am Freitag auch Protest stattfinden, also nicht nur aus einem linksradikalen Spektrum, sage ich mal, sondern auch von bürgerlicheren Gruppen. Vielleicht kannst du oder könnt ihr mal ein bisschen beschreiben, also weil das jetzt in Deutschland vielleicht auch nicht so stark in den Medien ist, wie diese Veranstaltung der WKR so, ich sag mal, von der Mehrheitsgesellschaft thematisiert wird in den letzten Wochen, Monaten. Also was herrscht da für eine Stimmung gegenüber dieser Veranstaltung?
Grundsätzlich gibt es relativ wenig Gegenprotest, so angesichts der Gäste, wie du gerade gehört hast. Es gibt drei Bündnisse, die gerade mobilisieren, eben zu protesten. Das ist einmal das WKR-Bündnis, also wir. Die Offensive gegen Rechts ist eher ein breiteres Bündnis, das eben auch im letzten Jahr zu Blockaden aufgerufen hat. Und das Bündnis Jetzt Zeichen setzen, das ein breites zivilgesellschaftliches Bündnis ist aus zahlreichen bürgerlichen Organisationen, die eben zu einer Kundgebung aufgerufen haben, die die allerdings jetzt auch gerade in der Schwebe ist, ob die stattfinden kann, weil von Seiten der Polizei eine Sperrzone dort eingerichtet wurde, wo die Kundgebung stattfinden soll. Jetzt in den letzten Tagen hat sich die öffentliche Stimmung vielleicht auch nochmal ein bisschen verändert, eben als dieses Platzverbot bekannt wurde und eben die versuchte Verunmöglichung des jetzt zeichensetzten Protests. Außerdem hat die Polizei ein Vermummungsverbot ausgesprochen, das von 15 Uhr bis 4 Uhr in der Nacht am Freitag, also von Freitag auf Samstag gilt, das für 9 Wiener Stadtbezirke gilt, wo eben auch viele Menschen nicht verstehen können, dass zum Schutz eines rechtsextremen Balls solche Mittel ergriffen werden, zumal es halt Minusgrade kriegen soll in der Nacht und jegliches Mitführen von zu Vermummung geeigneter Gegenstände verboten wird, was geahndet werden kann mit einer Geldstrafe von bis zu 500 Euro oder 2 Wochen Freiheitsstrafe. Und ich glaube, es braucht in Österreich tatsächlich so krasse Meldungen, damit eine Auseinandersetzung stattfindet mit Hintergründen für diesen Ball. Also vorher und auch das ganze Jahr sonst ist das Thema einfach sehr unterrepräsentiert in den Medien.
Ja, wenn man das so hört, irgendwie Platzverbot, Vermummungsverbot und so weiter, hat man den Eindruck, dass da jetzt schon eine relativ repressive Stimmung herrscht. Womit muss man denn da rechnen, also eurer Meinung nach, wenn man vorhat, am Freitag zu der Demo zu kommen?
Ja, das lässt sich schwer einschätzen, weil es auch von Jahr zu Jahr unterschiedlich gelaufen ist. Also die Polizei hat auch schon in den letzten Jahren eine klare Eskalationsstrategie verfolgt. Zum Beispiel wurden 2010 und 2011 die antifaschistischen Proteste generell verboten. Und da wurden dann halt versucht, auf dezentralen Aktionen zu setzen. Und da gab es halt große Polizeikessel und hunderte Anzeigen. Die wurden aber dann auch vom Verfassungsgerichtshof als rechtswidrig herausgestellt. Trotzdem verfolgt die Polizei dieses Jahr auch wieder so einen repressiven und eskalativen Umgang mit den Protesten. Und es wird sich erst am Tag selber zeigen, wie die Polizei reagiert.
Da fährt die FPÖ eben diesen Kurs, sich selber in die Opferrolle zu setzen und redet von den Gegenprotesten als quasi mit der SA vergleichbaren linken Schlägertrupps auf den Straßen. Setzt sich da eben, wie Strache auch 2012 gesagt hat, er könnte jetzt verstehen, was Juden und Jüdinnen in der Pogromnacht erlebt haben, könnte er nach den Protesten verstehen. Und das ist eben so eine klassische Täter-Opfer-Umkehr, die die FPÖ nicht nur in Bezug auf den Ball betreibt.
Da ist jetzt gerade erschreckend, dass einfach diese Gewaltfantasien und wahnwitzigen Vorstellungen, die die FPÖ in Presseaussendungen und in den Medien verbreitet, von anarchistischen Horden aus Deutschland und Krawalltouristen, wie auch massiven Ausschreitungen, die am Tag stattfinden werden und so weiter, dass das halt unwidersprochen zuerst mal in den Medien steht. Also da steht auch sowas wie die antifaschistischen Proteste sind der Faschismus des 21. Jahrhunderts. Das steht dann da unkommentiert und zudem reagiert die Polizei halt darauf, dass sie so tut, als ob man das ernst nehmen sollte, diese Gewaltfantasien, und setzt halt eben die ganzen Vorschläge, die die FPÖ macht, zum Beispiel sowas wie ein Gefahrengebiet nach Hamburg oder so, im Stil von dem, hat die FPÖ bei Presseaussendungen gefordert, und die setzen das anscheinend jetzt so um. Also mit so einem, die halbe Innenstadt ist ein Sperrbezirk und in den neuen Wiener Bezirken gibt es ein Vermummungsverbot.
Der Verein Quartera mit Sitz in Berlin vertritt die russischsprachige Lesbian, Gay, Bi, Trans Community in Deutschland. Er kämpft gegen die doppelte Diskriminierung und Ausgrenzung von LGBT-Jugendlichen mit Migrationshintergrund in Deutschland und informiert über die Diskriminierung von Schwulen, Lesben und Transsexuellen in Russland. Am Mittwochnachmittag sprach Quartera vor dem Menschenrechtsausschuss in Brüssel. Thema war die Menschenrechtslage in Russland vor dem Hintergrund der kommenden Olympischen Spiele in Sotschi, was Quartera sich vom Europäischen Parlament erwartet und wo die Arbeit ansetzen sollte, wollte Radio Dreieckland von Vanya Kilva wissen, Vorstandsvorsitzender von Quartera, queer auf Russisch.
Ihr seid am Mittwoch eingeladen, vor dem Menschenrechtsausschuss des Europaparlaments zu sprechen. Thema ist die Menschenrechtslage in Russland vor dem Hintergrund der anstehenden Olympischen Spiele in Sotschi. Wisst ihr denn schon, wie das dann ablaufen wird am Mittwoch?
Das wird 3 Vorträge geben zu dem Thema von eingeladenen Gästen. Zu der allgemeinen Menschenrechtssituation werden sprechen eine Frau von Human Rights Watch und noch ein Mensch von einem Antidiskriminierungszentrum. Wir werden dann über die Lage von Schwulen, Lesben und Transpersonen sprechen.
Wie viel Zeit ist denn da eingeplant?
Das sind 5 bis 10 Minuten pro Vortrag. Und moderiert wird das Ganze von den Vorsitzenden des Menschenrechtsausschusses im Europaparlament, Frau Barbara Lochbieler.
Was wollt ihr denn nun dem Menschenrechtsausschuss mitteilen?
Die Einstellung zu Minderheiten ist schon charakteristisch für eine Gesellschaft, für ein politisches System. Wie eine Gesellschaft mit ihren Minderheiten umgeht, danach kann man auch Schlüsse ziehen, wie es mit den anderen Menschen umgeht. Und wir sehen gerade, dass mit Homophobie in Russland Politik gemacht wird und dass wir da nicht alleine stehen, dass auch allgemein mit Xenophobie Politik gemacht wird. Was jetzt in Russland stattfindet, ist zum ersten Mal eine öffentliche Diskussion über die Thematik Homosexualität und Transsexualität geführt wird. Aber die breiten Schichten der Bevölkerung sind noch nicht aufgeklärt und das wird von der Regierung ausgenutzt, instrumentalisiert. Und was wir auf jeden Fall wollen, und das wird meine Rekommendation sein, wir sollten die Menschen in Russland, Initiativgruppen, die wissenschaftliche Community, die Lesben, Schwulen, Trans-Community dabei unterstützen, die eigene Bevölkerung aufzuklären. Nicht nur den Druck gegen Putin und seine Handlanger aufzubauen, sie ständig zu kritisieren, sondern auch Initiativgruppen zu helfen.
Und erwartet ihr, dass da das Europaparlament dann tatsächlich auch was tun kann oder tun wird?
Das ist die zweite Frage. Wie viel Macht sie noch haben, was sie daraus mitnehmen, was damit bewirkt werden kann. Ich mache mir erstmal keine großen Hoffnungen und möchte erstmal Menschen informieren und ihnen Denkanstöße geben, aber irgendwo auch, soweit ich kann, auch Forderungen stellen. Denn mit meinem Verein repräsentiere ich nicht nur die Schwulen, Lesben und Trans in Deutschland, sondern in letzter Zeit stehen wir auch für die homosexuellen, transsexuellen Flüchtlinge aus Russland, die vermehrt nach Deutschland kommen, weil die Situation in Russland für sie einfach nicht mehr auszutragen ist. Und es geht eben um Leben und Tod irgendwo. Das verleiht mir die Kraft, auch Forderungen zu stellen an das Europäische Parlament.
Okay, was wären das konkret für Forderungen?
Wie gesagt, möchte ich diese Menschen animieren, wissenschaftliche Foren, sei es Mediziner, sei es Professoren, sei es die Polizei, Psychotherapeuten, also Menschen, die mit homosexuellen und transsexuellen Jugendlichen in Kontakt kommen zum Beispiel, sie aufzuklären, sie mit in die europäische wissenschaftliche Gemeinschaft aufzunehmen, russischen Ärzten und Wissenschaftlern auch direkt Fragen zu stellen, womit argumentieren sie ihre Homophobie? Denn seit Januar gibt es jetzt eine wissenschaftliche Begründung für dieses Anti-Homo-Propaganda-Gesetz. Es ist ein höchst unwissenschaftliches Schreiben, wo sich die russischen Wissenschaftler auf die Außenseite der amerikanischen Wissenschaft beziehen. Also so ein Papier, das darf nicht aus der Feder eines großen Staates herauskommen. Das muss alles überprüft werden. Es bedarf Aufklärung und all die kleinen und großen Gruppierungen, die in Russland an Aufklärung arbeiten, bedürfen auch Unterstützung, finanzielle Unterstützung, moralische Unterstützung. Ihnen muss zur Hilfe gestanden werden.
Der Anlass, dass ihr eingeladen seid im Europäischen Parlament, sind ja die Winterspiele in Sotschi. Siehst du darin eine Chance, was voranzubringen in Frage der LGBT-Rechte?
Ja, auf jeden Fall wird da die ganze Welt einmal nach Russland schauen. Und weder ZDF oder ARD dürfen sich erlauben, da einfach mal über Sport zu reden. Das muss über die Menschenrechtslage in Russland gesprochen werden. Hier im Westen, aber auch dort vor Ort, hoffe ich sehr, dass Sportlerinnen oder Politiker, die dahin reisen, oder einfache Fans den Mut haben, da Gesicht zu zeigen, Flagge zu zeigen, einfach zu sich selbst zu stehen und gegen diese diskriminierende Gesetzgebung, gegen dieses allgemeine Klima der Angst, der Aggression, ein Wort zu sprechen, auch wohl wissend, dass sie mit Konsequenzen zu rechnen haben. Aber als Europäer, als Amerikaner sind sie in einer privilegierten Situation. Sie werden früher oder später da abreisen. Aber wenn da alle abgereist sind, was bleibt da den Menschen übrig, die dort leben müssen? Wir haben schon irgendwo eine Verpflichtung, vor allem wir in Deutschland, die wir 1936 die Olympischen Spiele hier veranstaltet haben. Wir wissen, was danach passiert war, als hier Deutschland die politischen Verhältnisse schön geredet hat und die ganze Welt ist Deutschland auch halbwegs abgekauft hat. Wir dürfen nicht an die Lügen von Putin glauben. Wir dürfen ihm nicht alles abkaufen, was uns jetzt weiß reden will.
Also wichtig wäre es auch nach den Olympischen Spielen weiterhin genau hinzugucken. Putin nutzt ja das Thema Homosexualität gerne zur nationalen Abgrenzung. Du hast es ja vorhin schon mal angedeutet. Das läuft so ein bisschen auf der Schiene, der dekadente Westen fördert Homosexualität und in Russland geht sowas eben nicht. Diese Strategie, meinst du, die geht auf in der Bevölkerung?
Sie geht ganz gut auf in der Bevölkerung, weil wir wissen, nur 7% der Russen waren im Ausland. Sie wissen, die Bevölkerung weiß nicht, wie es im europäischen Westen ausschaut. Das heißt, es kann auch jedem Propagandamist von Putin auch einen Glauben schenken. Bis in die späten 80ern wurden in Russland, in der Sowjetunion, bis zu 500 Menschen festgenommen aufgrund von Artikel 121, was Homosexualität bestrafte, mit bis zu 5 Jahren Haftstrafe. Das heißt, es ist keine Aufklärung da gewesen. Man kann auf diese Homophobie, die in einem jeden schlummert, auch in guten Menschen schlummert, zurückgreifen, was jetzt Putin auch macht. Schwule und Lesben haben natürlich auch eine große Verantwortung, in so einer schwierigen Situation, wo von allen Seiten Aggression zu spüren ist, sich zu outen, sich der seiner nächsten Umwelt zu zeigen, damit die Russen wissen, dass es auch Schwule in Russland gibt, dass es auch Lesben in Russland gibt, dass die Nachbarin vielleicht transsexuell ist. Also, dass nicht der Westen der Schlechte ist, keine Epidemie, keine Krankheit, die von Europa kommt, sondern das gehört zu der Welt der Menschen. Das ist die Vielfalt, wie die blauen Augen, wie die braunen Augen.
Jetzt, wo du sagst, dass diese Strategie eben aber momentan noch aufgeht, kann denn dann so eine halbherzige Einmischung des Europaparlaments, wenn die jetzt mal wieder Menschenrechte anmahnen, vor diesem Hintergrund nicht auch nach hinten losgehen?
Das ist natürlich irgendwo die Befürchtung, dass Putin und seine Regierung das wieder mal für seine Zwecke ausnutzen wird, so eine Einmischung, wie es schon mehrmals das Gleiche gemacht hat. Als Hillary Clinton sich an die Seite von russischen LGBTI-Community gestellt hat, da war es auch ausgenutzt, als sei es das böse Amerika, was jetzt unsere russische Tradition zerstören will. Aber die Welt ist anders. Es gibt Internet, es wird diskutiert. Das ist der Punkt. In modernen Russland wird nicht auf den Propagandakanälen, nicht auf den staatlichen Fernsehkanälen, aber in anderen Medien, in Podiumsdiskussionen, überall wird dieses Thema jetzt gerade diskutiert. Und bei diesen Diskussionen bedürfen diese Aktivisten und Journalisten halt Unterstützung. Und sie können auch die Unterstützung des Menschenrechtsausschusses brauchen.
Das war es auch schon wieder mit einer halben Stunde ZIP-FM. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen zu einer frischen Ausgabe von ZIP-FM aus Berlin.